Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Sehr schönes Lied, das hinführt zur Predigt. Ganz herzlichen Dank. Das ist echt super. Dass ich das vor 20 Jahren schon mal gehört haben soll, kann mich gar nicht daran erinnern. Aber oft von der CD kenne ich das, genau. Jetzt durfte ich nicht nur die Ausstellung vorstellen, sondern ich darf noch die Predigt halten. Das finde ich total schön. Und möchte gerne über das Thema predigen. Bitte folgen. Nachfolger von Jesus verändern die Welt. Ich hoffe, es geht euch einigermaßen gut, wenn ihr dieses Schild seht hier vorne. Bitte folgen. Und wenn ihr dich an Sachen erinnert, die mal irgendwie ein bisschen kritisch waren, dass man auf einmal gesehen hat, dass ein Polizeiauto vor einem herfährt und dann vorne auf einmal so ein Blinklicht angeht. Bitte folgen. Wie mir das ab und zu geht. Und ich merke, okay, vielleicht war ich wieder zu schnell oder irgend sonst was falsch gemacht. Und wenn das passiert, weiß ich ganz genau, jetzt gibt es keinen Ausweg. Du musst jetzt echt rausfahren. Du kannst nicht einfach vorbeifahren. Und neulich war so eine Situation, dann blinkte das und haben sie mich rausgeholt. Und dann kam ein Polizist ans Auto und sagte dann, Alkohol- und Drogenkontrolle. Genau. Haben Sie was getrunken? Und ich konnte dann fröhlich sagen, nein, habe ich nicht. Können Sie auch nachprüfen oder sowas, alles klar, konnte wieder fahren, alles gut. Und dann war das vor ein bisschen später, dann waren wir hier unterwegs an der Listertalsperre und auf dem Weg wieder nach Hause und da fuhr vor uns ein Auto, der fuhr sowas von Schlangenlinie, dass ich dachte, boah, wenn der nicht getrunken hat oder Drogen genommen hat, dann weiß ich es nicht. Und deswegen habe ich ihn von hinten so lange angeblinkt, bis er tatsächlich rausgefahren ist, rechts rausgefahren ist und dann bin ich rangegangen an das Auto und habe zu ihm gesagt, Alkohol- und Drogenkontrolle, genau. Aber irgendwie hat ihn das gar nicht beeindruckt, dass er dann gesagt hat, wer ist das da? Genau. Also wenn die Polizei das macht, dann steht da wirklich die Autorität des deutschen Staates dahinter. Wenn ich einfach da hingehe, dann ist das nichts. Aber wir werden gleich sehen, wer hier sagt, bitte folgen. Und wir sehen, dass wirklich die Autorität nicht nur des deutschen Staates, sondern die Autorität Gottes dahinter steht. Und ich möchte gerne einen Text lesen dazu, wo genau diese Aufforderung gesagt wird, wo jemand sagt, bitte folgen und offensichtlich mit großer Autorität. Markus Evangelium Kapitel 2, Verse 13 bis 17. Da heißt es, danach ging Jesus wieder hinaus an den See, also nicht an die Autobahn, sondern an den See. Und die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen. Kennt ihr den? Den Sohn des Alpheus. Und Jesus sagte zu ihm, bitte folgen oder folge mir nach. Drei Worte, die sein Leben verändert haben. Und da stand Levi auf und folgte Jesus nach. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zollannehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnet ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das, was wir hier sehen, ist was Typisches. Jesus hat das immer wieder gemacht. Er war geradezu unterwegs, um Leute anzusprechen und ihnen genau das zu sagen, folge du mir nach. Diese Aufforderung, Jesus nachzufolgen, lesen wir gerade am Anfang von dem Evangelium oder hier auch beim Markus-Evangelium, eigentlich in jedem Kapitel. Im ersten Kapitel sind das ein paar Jungs, die Jesus anspricht, junge Männer, so ein Freundeskreis, der eine hieß Andreas, heißt jemand Andreas? Oder Petrus. Gibt es Peter hier, da kommt der Name her, oder Nathanael, war einer von denen, oder auch Philippus oder Philipp. Und Jesus geht auf sie zu dort und sagt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen, die er da anspricht dort an einem See, wo er sie trifft. Und jetzt in Kapitel 2 das Gleiche, da haben wir eine Person vor uns, das ist der Levi, den Jesus anspricht, und als er dort dort im Zollhaus. Das war eine typische Situation, wie man die dort offensichtlich jeden Tag antreffen konnte. Die Leute waren da am See, die lebten vielfach vom Fischfang. Und dann an dem See entlang ging eine Straße, die Via Maris, die Straße am See heißt das. Und dort hatte gleich der Levi sein Zollhäuschen aufgebaut. Der hat dann gleich das, was die Leute an Handel gemacht haben, dann berappt und hat dann eben Zoll eingenommen. Diese Leute, die Zöllner, die waren überhaupt nicht beliebt, weil die haben in der Regel mehr abgenommen, als sie sollten für den Staat das abnehmen und haben davon ganz gut gelebt. Und Jesus ging dann auch da vorbei, und bevor der Levi, der Zöllner, ihn ansprechen konnte, was er jetzt zu bezahlen hat, bevor er sagen konnte, bitte zahlen, sagt Jesus zu ihm, bitte folgen, folge du mir nach. Und was ich total spannend finde, dass Levi sofort aufgestanden ist und ihm nachgefolgt ist. Unwillkürlich. Und ich habe mich gefragt, wie kann jemand so eine schnelle Entscheidung treffen, so offensichtlich irgendwie vorbereitet, dann Jesus nachzufolgen. Er steht auf und ging ihm nach. Und ich glaube, dass er innerlich vorbereitet war. Der wusste, hinter Jesus steht eine Autorität. Das ist nicht irgendein Wanderprediger, sondern war offensichtlich längst überzeugt, das ist der Messias, den Gott gesandt hat. Und wo er gesehen hat, die anderen, die haben es richtig gemacht, dass sie Jesus nachgefolgt sind, und hat auch sich damit reingestellt, ist einer von den Jüngern von Jesus geworden. Meine Frage ist, warum hat Jesus das gemacht? Warum macht Jesus das, dass er umhergeht, gerade auch wie das in den Evangelien berichtet wird, und einen nach dem anderen anspricht und sagt ihnen, folge mir nach. Was hat Jesus bezweckt, dass er die Leute an sich gebunden hat, dass sie mit ihm unterwegs sein sollen, dass so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis entsteht, dass sie als Jünger mit einem Rabbi unterwegs sind? Was wollte Jesus bezwecken? Und ich glaube, das ist nicht schwer rauszukriegen. Der Grund ist einfach der, dass er wollte, dass Menschen das sehen und hören, was er sagt und tut. Und das so aufnehmen, dass sie das nicht nur für sich behalten, sondern auch weitergeben können und die Werte, die Dinge, die Jesus wichtig sind, weil sie Gott wichtig sind, anderen Menschen weitersagen können. Das ist das Konzept von Jüngerschaft, dass Jesus uns mit hineinnimmt in seinen Plan, die Welt zum Guten zu verändern. Er hat etwas vor mit diesen Leuten. Und offensichtlich ist das aufgegangen, weil die Jünger von Jesus haben das weitergegeben, dass wir bis heute das Evangelium wissen, dass wir das bis heute kennen. Und gerade auch hier bei dem Levi ist ja auffallend, wenn man den Paralleltext liest zu dem Markus-Text hier, dann sieht man, dass er im anderen Evangelium auch anders heißt. Dass der Levi an einer anderen Stelle als Matthäus vorgestellt wird. Levi ist offensichtlich derselbe, der Matthäus. Und was spannend ist, dass dieser Jünger Matthäus mit Jesus unterwegs ist und offensichtlich Tagebuch führt. Der hat die Sachen nicht nur gehört und weitergegeben, sondern der hat die aufgeschrieben, fast so wie ein Tagebuch, und hat uns ein Buch hinterlassen, hat uns ein Evangelium hinterlassen, wo alles das drinsteht, was Jesus gesagt hat, was er gelehrt hat. Und was ich total spannend finde, dass man jetzt, weil wir dieses Buch haben, nachgucken können, nachvollziehen können, was hat Jesus gesagt, was war ihm wichtig, was hat er getan, was wollte er anstoßen und welche Wirkungsgeschichte hatte das? Finde ich total spannend. Und deswegen würde ich euch gerne einladen, Tagebuch zu lesen. Darf man das? Tagebuch von jemand lesen? Eigentlich nicht so gut, ne? Aber hier an der Stelle ist es ja veröffentlicht, das Tagebuch, was Levi Matthäus gesagt hat. Und ich würde euch gerne einladen, einfach mal mit hineinzuschauen und durch das Tagebuch durchzublättern. Oder durch das Evangelium durchzublättern, einfach mit der Frage im Hinterkopf, was hat Jesus den Jüngern vermittelt, Was war ihm wichtig und welche Wirkungsgeschichte hat das durch die Zeit bis in unsere heutige Zeit? Und wir werden sehen, ganz viele Sachen von denen, die Jesus hier gesagt und getan hat, die haben Auswirkungen bis heute. Und ich würde gerne einfach mal mit euch ein paar Kapitel, ein paar Stichworte angucken. Matthäus 1 brauche ich nicht viel zu sagen und 1 und 2. Das hatten wir gerade. Das ist nämlich die Weihnachtsgeschichte. An dieser Stelle lesen wir die Geburtsgeschichte von Jesus. Und da war Matthäus noch nicht dabei, der Levi, sondern die hatte sie offensichtlich auch erzählen lassen und die dann aufgeschrieben, wie das war, dass Jesus geboren wurde. Aber alleine das anzuschauen, welche Wirkungsgeschichte das bis heute hat, ist schon enorm. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten und haben das dieses Jahr wieder ganz bewusst und ausführlich und fröhlich gemacht. Unsere ganze Zeitrechnung ist danach abgestimmt, wann Jesus geboren ist. Wir rechnen unsere Jahre nach Jesu Geburt. Ich finde es total stark. Wir haben jetzt gerade den 2019. Geburtstag von Jesus gefeiert. Mein 65. kommt erst noch. Genau, richtig. Und was da passiert ist, und deswegen habe ich diesen Buchtitel hier mal drauf, ich habe es auch hier vorne, das finde ich total spannend, die Wirkungsgeschichte einfach, dass Jesus geboren ist. Da gibt es einen Mann, der heißt Alvin J. Schmidt, Amerikaner, Professor für Soziologie, gehört zu so einer Gemeinde wie hier und den haben sie gefragt und gebeten, ob er Weihnachten die Weihnachtspredigt halten kann. Mal nicht den Pastor oder Pastoralreferenten, sondern haben einfach einen, der in der Gemeinde ist, gefragt. Und er hat angefangen, sich darauf vorzubereiten, auf die Weihnachtspredigt und hat einen Titel überlegt und Thema überlegt und ist auf das Thema gekommen, What if Jesus never had been born? Was wäre eigentlich gewesen, wenn Jesus nie geboren wäre? Und dann hat er angefangen, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich alles dadurch zustande gekommen, dass Jesus geboren ist, auf die Welt gekommen ist. Und wo er darüber gearbeitet hat, hat er gemerkt, boah, das ist unmöglich, an eine Predigt zu packen. Das geht gar nicht. Und deswegen hat er die Dinge aufgeschrieben und hat daraus ein Buch gemacht. So eine dicke Schwarte liegt draußen, finde ich total super. Auch einfach so, um das nachzuvollziehen können. Was hat denn Jesus in diese Welt hineingebracht? Das sind diese wunderbaren Dinge, die wir auch in der Ausstellung zeigen wollen. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte, die hier aus dem Buch sind. Viele Dinge, wo man sagt, boah, das geht alles auf Jesus zurück. Das sind ja ganz viele konkrete Dinge, die auf Jesus zurückgehen, was er getan hat und so weiter. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal weitergehen. Wir blättern ein bisschen weiter durch das Tagebuch. Ist ja erlaubt, ist nicht verboten, wie das Tagebuch meiner Tochter. Da war ich echt in Versuchung, da mal reinzugucken. Durfte ich nicht, aber hier darf ich reingucken. Nächste, was uns berichtet ist, dass Jesus getauft wurde. Seitdem lassen sich Christen taufen. Und die Taufe ist geradezu das Kennzeichen, dass jemand Christ ist. Das hat totale Auswirkungen gehabt, bis heute. Wir haben gleich ein Taufbecken hier eingebaut, dass man das gleich dann auch machen kann, dass man Menschen tauft, weil Jesus sich taufen hat lassen und weil er dann gesagt hat, den Jüngern gesagt hat, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann fängt Jesus an zu predigen. Wir lesen im Matthäus-Evangelium die Bergpredigt, wie Jesus dort im Gebirge war und in den Bergen war und die Leute kamen und er hat angefangen, eine lange Rede zu halten, eine lange Predigt zu halten, die sehr beeindruckend ist, wo die Leute hinterher sagen, anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer, hier predigt einer mit Vollmacht und so gewinnend von der Liebe Gottes und dass Gott unser Vater sein will, das ist echt stark. Und ohne zu übertreiben, kann man sagen, dass Jesus mit Sicherheit dass Jesus der beste Prediger ist, den es auf der Welt gegeben hat. Es gibt ja heute gute Prediger, super. Aber an Jesus muss man sich dann schon mal Maß nehmen. Und was Jesus getan hat, war einfach, dass er die Lehre weitergegeben hat. Was haben seine Jünger gemacht? Sie haben angefangen zu predigen. Die Apostellehre weitergegeben. Das, was sie bei Jesus erlebt haben. Und nicht nur das, sie haben das aufgeschrieben. Da gab es schon ganz früh im ersten Jahrhundert nach Christus ein Buch, das heißt die Didache der Apostel. Die Lehre der Apostel, die sie weitergegeben haben. Und das sind genau diese Dinge aufgeschrieben. Christen, Jünger Jesu haben angefangen zu lehren, haben angefangen, die Botschaft weiterzugeben. Und das geht durch die ganzen Jahrhunderte. Was machen wir heute? Geben Lehre weiter. Darüber ist etwas Interessantes entstanden, dass Schulen entstanden sind. Katechetenschulen, Domschulen, Klosterschulen. Und man kann eigentlich sagen, dass das Bildungswesen, was wir heute haben, auf Jesus zurückgeht. Ist ja vielleicht eine gute Frage, gerade für Schüler, ne? Wer ist eigentlich schuld daran, dass wir in die Schule gehen müssen? Wer hat sich das denn ausgedacht? Und Antwort ganz einfach, es geht auf Jesus zurück. Und Menschen, die Jesus nachgefolgt haben, denen war es wichtig, Lehre weiterzugeben. Denen war Bildung wichtig. Und einer, der dann Schulpflicht gefordert hat, war Martin Luther. Und darauf geht das zurück, dass das geworden ist. Auch Universitäten gehen auf das zurück, dass Jesus einfach ein guter Lehrer war. Wir finden das in diesem Tagebuch. Oder wenn wir weiterblättern, sehen wir, dass Jesus etwas getan hat, dass er eben nicht nur gelehrt hat, sondern dass er kranken Menschen so begegnet ist, dass er sie möglichst geheilt hat. Und es ist schon erstaunlich, wenn man hier mal im Matthäus-Evangelium blättert, wie viele Krankenheilungen da berichtet werden am laufenden Meter. Das scheint irgendwie ein ganz wichtiges Thema zu sein, dass er da einen Gelähmten heilt, einen Blinden heilt, dass er sogar die Schwiegermutter, nicht seine, sondern die Schwiegermutter von Petrus heilt, ständig. Was dazu geführt hat, ist, dass als Jesus gestorben war, auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und die Jünger zurückgeblieben haben, dass sie gesagt haben, wir werden das genauso machen. Anders als in ihrer Zeit damals. Üblich war es damals, dass man Kranke nicht behandelt hat, sondern rausgeschmissen hat. Man hat gedacht, wenn jemand krank ist, der hat einen Dämon, der hat einen bösen Geist und man will damit nichts zu tun haben und deswegen hat man sie einfach auf die Straße gestellt oder möglichst aus der Stadt raus. Und gerade auch wenn solche Epidemien waren, Pestepidemien, da weiß man, dass sogar der bekannte Arzt Galen aus Rom geflohen ist in seine Berghütte, um sich nicht anzustecken. Die Christen sind hingegangen und haben die Kranken gepflegt und haben gesagt, wir werden das genauso machen, wie wir das bei Jesus gesehen haben und haben angefangen, sich um Kranke zu kümmern, haben sie gepflegt. Was heute ganz normal ist, dass es Krankenpflege gibt, kommt ja irgendwo her. Und man könnte fragen, wo kommt das her, dass wir an jedem Ort, in jedem Kreisstadt ein Krankenhaus haben? Wer hat sich das denn ausgedacht? Genauso auch die Wirkungsgeschichte von Jesus und seinen Jüngern, die dann eben auch richtig Räume dafür gebraucht haben, dass man Kranke versorgen kann und haben Krankenhäuser gebaut. Und die ersten Krankenhäuser waren neben den Kirchen und bei den Klöstern. Und die Nonnen waren die Krankenpfleger und die Mönche und die haben sich um Menschen gekümmert. Heute ganz normal, säkular, aber wenn man weiß, wo das herkommt, das finde ich schon total spannend. Oder auch ein weiteres Thema, wie Jesus mit Menschen umgeht. Da wird uns ganz viel berichtet, wie Jesus mit Menschen umgeht. Menschenwürde. Und Jesus gibt den Menschen Würde. Er begegnet ihnen mit Würde. Und wo da einmal so ein Mann mit einer verkrüppelten Hand in der Synagoge war und die darauf gewartet haben, die Pharisäer, ob er den auch am Sabbat heilen will, dann spricht er sie direkt an und sagt, was würdet ihr denn tun, wenn eurem Schaf am Sabbat in den Brunnen gefallen ist? Würdet ihr das rausholen oder nicht? Und sagen die, ja klar, das würden wir machen, auch am Sabbat. Und sagt, ihr behandelt die Menschen schlechter als eure Haustiere. Und er gibt den Menschen Würde und hilft ihnen in der Situation. Ständig, Menschenwürde ist eine Sache, die auf Jesus zurückgeht, weil er alle Menschen so annimmt als Geschöpfe Gottes, als Menschen, die Gott lieb hat von ganzem Herzen, wo jeder ihm wichtig ist. Kann das sein, dass du Gott wichtig bist? Wir das in dem Lied gesungen haben. Oder auch das Thema Würde der Frau. Wie Jesus mit Frauen umgegangen ist, das war damals total unüblich, überhaupt nicht üblich. Dass er Frauen mit zu seinen Nachfolgern gerufen hat, wie er mit ihnen umgegangen ist. Er hat ihnen Würde gegeben. Von daher ist es irgendwie auch verständlich, dass Frauen auch ganz besonders angesprungen sind auf die Botschaft von Jesus. Und die frühe Kirche, das waren ganz stark Frauen, die sich da eingesetzt haben für Kirche. Und die Frauen damals waren die Evangelisten, die Leute auch erreicht haben. Und da ist richtig eine Bewegung reingekommen. Und das finde ich total spannend, auch bis in unsere heutige Zeit. Oder ich gehe weiter. Wenn wir weiterblättern in dem Tagebuch, finden wir etwas über Ehe und Familie, über Kinder, im Umgang mit Kindern. Und das ist auch eine Sache, die irgendwie auf Jesus zurückgeht, dass wir sehen, wir pflegen einen bewussten, guten Umgang in der Ehe. Wir lieben einander. Das ist nicht nur ein Zweckverband. Früher war das so, dass die Frau Sklave von dem Mann war. Dass eine Frau absolut unter dem Manus, unter der Gewalt des Mannes war. Der konnte mit dem machen, was er wollte. Der konnte sie schlagen. Er konnte sie sogar töten. Dafür wurde er nicht bestraft. Und Jesus hat ein anderes Bild von Ehe und Familie gebracht. Auch Umgang mit Kindern. Und das finde ich schon stark, wenn wir das lesen, auch in Matthäus 19, wo Jesus über den Umgang mit Kindern spricht. Wer einen von diesen Kleinen etwas antut, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt werde und er versenkt würde. Kindesmissbrauch und ähnliche Dinge, die offensichtlich hier angesprochen werden, wo Jesus etwas anderes sagt. Oder auch einfach, man hat damals Familienplanung so gemacht, dass man neugeborene Kinder einfach getötet hat. Ich habe hier einen Würfel aus der Ausstellung, wo so ein niedliches kleines Baby drauf ist. Ich mag niedliche kleine Babys. Ich bin dreifacher Opa. Und das ist eines der schönsten Sachen, mit den Enkelkindern zu spielen und rumzutollen. Aber dieses hier bringt etwas anders zum Ausdruck, weil man damals mit Kindern nicht so liebevoll umgegangen ist. Man hat Familienplanung so gemacht, dass man Kinder, die man nicht wollte, einfach getötet hat. Und man hat in Rom grausame Ausgrabungen gemacht. Da gab es offensichtlich dort am Tiber Felsen, wo man die kleinen Kinder einfach dran geschleudert hat. Und die sind dann in eine Grube gefallen, die man dann abgedeckt hat. Und Archäologen haben Tausende von Kinderleichen gefunden. Ganz grauenhaft. Und man weiß, dass in dieser Zeit es in Rom fast keine Familie gegeben hat, die mehr als ein Mädchen hatte. Man hat besonders auch Mädchen in dieser Weise auch getötet. Ganz schlimm. Ich gucke in eure Augen und ich merke, das ist nicht schön. Das ist absolut grauenhaft. Und man zuckt innerlich zusammen, wenn man sowas hört. Und ich habe eine Botschaft für euch. Selbst unser Gefühl an dieser Stelle ist davon geprägt, dass Jesus andere Maßstäbe gesetzt hat. Und dass er gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Und du sollst nicht töten. Und die Jünger haben gesagt, wir werden das nicht tun. Die Christen haben gesagt, wir werden das nicht tun. Das Christentum hat sich ja rasant ausgebreitet in den ersten Jahrhunderten. Und das lag auch mit daran, dass sie einfach größere Familien hatten. Die haben ihre Kinder leben lassen. Und ich glaube, dieser Einfluss, der auf Jesus zurückgeht, der in unsere Welt sich durchgesetzt hat, bis heute, auch in unsere Gesetzgebung, das ist unglaublich gut und unglaublich wichtig. Und das darf man einfach nicht vergessen. Jesus hat da etwas angestoßen, das ist echt stark. Und so könnte man weiter durchgehen, auch durch das Evangelium, durch das Tagebuch. Da ist dann die Frage nach dem ewigen Leben angesprochen. Eine starke Botschaft, auch gerade für Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben in Pestepidemien oder auch in der Christenverfolgung, dass die Christen eine Antwort hatten. Was kommt nach dem Tod? Wo sie gesagt haben, wenn du stirbst, du gehst zu Jesus, du wirst bei Gott sein. Und eigentlich ist dir das Beste, was dir passieren kann, wenn du bei Jesus bist. Und deswegen sind Leute erstaunlicherweise fröhlich in den Tod gegangen. Total spannend. Oder weiter, ich gehe nicht auf alle Stichworte ein. Eins würde ich gerne noch ansprechen. Das ist gerade auch das Stichwort soziale Verantwortung. Dass am Ende von diesem Evangelium, ziemlich zum Schluss, in Matthäus Kapitel 25, Jesus ein Thema anspricht, was mit sozialer Verantwortung, mit Mildtätigkeit offensichtlich zu tun hat. Dass er zum Schluss, am Ende dieser Welt, im Weltgericht, die Menschen danach beurteilen wird, wie sie mit anderen Menschen, mit Hilfsbedürftigen umgegangen sind. Ob sie Kranke besucht haben, ob sie Gefangene besucht haben. Wo Jesus dann sagt, alles, was ihr tut, einem der geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und er identifiziert sich mit den Armen und Schwachen, wo es darum geht, diesen Menschen zu helfen. Der Maßstab, den Jesus hier setzt, den finde ich total spannend. Und der Maßstab ist einfach, ob wir Liebe schuldig bleiben. Ob wir dem anderen Liebe schuldig bleiben, unserem Nächsten Liebe schuldig bleiben. Und die Frage, wer ist dein Nächster? Und wenn wir da in die Geschichte gucken und sehen, wie hat sich denn das ausgewirkt, was Jesus hier gesagt und getan hat, was er sich so eingesetzt hat für die Hilfsbedürftigen, das ist ja auch total spannend. Ich lese gerade so ein Buch, das ist so dick. Das heißt, die Geschichte der Hilfeleistung oder Diakonie weltweit. Total spannend, was dadurch alles entstanden ist. Diakonische Werke, diakonische Einrichtungen. Und dass gerade Christen das waren, die an dieser Stelle ganz viel auch an Humanität und Menschlichkeit und Hilfe, Waisenhäuser aufgebaut haben oder wie auch immer. Einer unserer Glaubensväter, der mit auch unsere Gemeindebewegung auch so ins Leben gerufen hat, Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, war einer davon, der das einfach auch aus dem Glauben motiviert von Jesus her getan hat, dass er Kinder aufgenommen hat, dass er sich um Waisenkinder gekümmert hat und dass er sie versorgt hat. Und das ist total spannend zu sehen. Auch heute ist der christliche Einfluss an der Diakonie überhaupt nicht wegzudenken und dass das von daher auch angestoßen worden ist. Genau. Und an den letzten Seiten in dem Tagebuch wird dann berichtet, wie Matthäus das mitkriegt, dass Jesus leidet und stirbt. Und dass offensichtlich kein Unfall war, sondern dass Jesus ganz bewusst in den Tod geht. Dass er sein Leben gibt für seine Freunde, wie er das einmal selber ausdrückt. Dass er sein Leben gibt zur Vergebung von Schuld. Dass Menschen die Möglichkeit haben, Vergebung von Schuld zu erfahren. Ich persönlich bin beeindruckt von den vielen Sachen, die auf Jesus zurückgehen. Aber was mich am meisten beeindruckt, was mich am meisten motiviert hat, auch mich da hineinzustellen, zu den Jüngern von Jesus zu halten, ist genau das, dass das die Botschaft ist, dass es Vergebung von Schuld gibt. Und ich weiß, das brauche ich. Das war mir klar. Ich brauche Vergebung von Schuld. Und ich habe gedacht, das ist super. Und ich entdecke daneben so viele andere wichtige Sachen, die auf Jesus zurückgehen. Das finde ich richtig gut. Zum Schluss steht dann der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern, dem Matthäus, dem Levi und den anderen offensichtlich gegeben hat, dass sie das, was sie bei Jesus gesehen haben, jetzt heraustragen sollen, dass sie das weitergeben sollen in die ganze Welt. Er sagt dann, macht ihr jetzt Menschen zu Jüngern, dass die auch die Botschaft weitergeben an andere. Und auch daraus ist ganz viel Gutes entstanden. Dass Menschen das immer wieder von Generation zu Generation getan haben. Wie wir das versuchen, wie wir das in den nächsten Wochen tun wollen, das Evangelium von Jesus weiterzugeben durch die Ausstellung. Und ich glaube, wir haben viel Grund, dieses Gute weiterzugeben und einfach auch das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, auch weiterzusagen und weiterzutragen. Und dass das Ganze nicht nur in Deutschland passiert, sondern weltweit in Afrika, das finde ich total super, überall auf der Welt, dass Menschen die Botschaft von Jesus hören und annehmen und dass eine weltweite Bewegung geworden ist. Finde ich total super. Ein Gedanke zum Schluss. Wenn ich mir das angucke, was hier alles angestoßen worden ist und die Wirkungsgeschichte ein bisschen auf mich wirken lasse, bin ich unglaublich froh, dass der Levi damals in seinem Zollhaus nicht auf seinem Allerwertesten sitzen geblieben ist, sondern dass er tatsächlich aufgestanden ist, losgegangen ist und hat gesagt, ja, ich folge Jesus nach, ich will von ihm lernen und ich möchte das weitergehen. Ich will ein Jünger von Jesus werden. Wenn ich mir das angucke und dann überlege, welcher Zeitabstand dazwischen ins Land gegangen ist, dann bin ich echt froh, dass von Generationen von Jüngern, Generationen von Christen dieses weitergegeben haben, diese Werte, die Jesus in die Welt gegeben haben. Und ich bin echt froh, dass da Millionen und Abermillionen Menschen sich an Jesus orientiert haben, dass sie seine Nachfolger werden. Und das finde ich richtig gut. Und noch eins, wenn ich mir das angucke, würde ich gerne einfach auch ermutigen, sich selbst damit hineinzustellen und selbst zu sagen, ja, auch ich lasse mich rufen, auch ich lasse mich ansprechen von diesem Jesus, der gesagt hat, folge mir nach und anfangen, ganz bewusst ihm nachzufolgen. Du kannst das alles in Ruhe anhören und sagen, beeindruckend, beeindruckt mich mehr oder auch weniger. Du kannst aber auch Folgendes tun, dass du sagst, ich möchte dazugehören. Ich möchte dazugehören zu diesen Jüngern von Jesus. Und ich will mich an ihm orientieren und an seinem Leben orientieren. Ich will dazu beitragen, dass auch durch mich etwas Gutes in diese Welt kommt. Und deswegen würde ich gerne heute Morgen auch konkret fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich lass mich rufen. Wenn Jesus zu mir sagt, bitte folgen, dann möchte ich nicht einfach weiterfahren, sondern ich werde stehen bleiben und ich werde dem Ruf nachkommen und anfangen, ihm nachzufolgen. Und deswegen würde ich gerne fragen zum Schluss von dieser Predigt, ob heute Morgen jemand hier ist, der sagt, das finde ich richtig gut und auch ich möchte Jesus nachfolgen. Oder vielleicht auch das neu festmachen, dass man sagt, eigentlich bin ich ja ein Jünger von Jesus. Eigentlich habe ich das mal bezeugt, dass ich Jesus nachfolgen will. Bei meiner Taufe habe ich das Lied mitgesungen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Aber so richtig dran bin ich dann nicht mehr. Stell dich wieder neu dazu, in die Nachfolge von Jesus, mit dem Anliegen, das weiterzugeben. Auch gerade in den nächsten Wochen, wo wir die Möglichkeit haben, das mit der Ausstellung zu machen, diese gute Botschaft weiterzugeben, die Jesus in diese Welt hineingebracht hat. Ich mache dir Mut, das ganz bewusst zu tun heute Morgen. Ich würde gerne mit einem Gebet abschließen und in dem Gebet einfach auch die Möglichkeit geben, dass du selber sagen kannst, ich möchte Jesus nachfolgen und ich möchte dazu beitragen, dass diese Welt sich zum Guten verändert, dass das weitergegeben wird, was Jesus angestoßen hat. Herr Jesus Christus, danke, dass wir das so nachvollziehen können, was dadurch in Gang gekommen ist, wo du in die Welt gekommen bist, offensichtlich von Gott gesandt mit einer wunderbaren Botschaft, die dein ganzes Leben ausgemacht hat, nicht nur deine Worte. Danke, lieber Herr, dass du dieses in die Welt hineingebracht hast. Das war so wichtig, das ist so wichtig. Und ich danke dir für jeden, der sich in deine Nachfolge gestellt hat und das weitergegeben hat und weitergibt bis heute. Und stell mir vor, was da auch möglich ist, wenn Menschen das ganz bewusst auch heute tun, dass sie sich dir zur Verfügung stellen, die Nachfolge sich rufen lassen und sagen, ich möchte das weitergeben, was Jesus gesagt hat. Ich möchte mich daran orientieren, was Jesus gesagt und getan hat, nicht an dem, was Menschen um mich herum denken und sagen. Und ich möchte jetzt ganz konkret fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte wieder ganz neu anfangen. Ich möchte in die Nachfolge von Jesus treten und ich möchte das neu festmachen. Ich möchte vor allen Dingen Jesus folgen und das weitergeben, was er getan hat. Ist jemand hier, der das machen möchte? Du könntest einfach einen kurzen Augenblick deine Hand heben. Dankeschön. Ich freue mich, dass das einige ganz bewusst machen und ich freue mich sehr über die vielen, die sagen, habe ich längst, da gehöre ich längst dazu. Und ich sage einfach, Gott segne euch. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.